Und wie die Etiketten gestaltet sind in Deutschland, das ist ganz klar deklariert. Das hängt davon ab, wie ein Produkt zugelassen wird. Und wir haben nun mal die Möglichkeit, in Deutschland ätherische Öle sowohl als Bedarfsgegenstand, also für die Raumbeduftung zuzulassen. Es gibt die Möglichkeit, die als Lebensmittel zuzulassen. Auch da haben wir zwei Firmen, die das machen. Und dann wird auch dementsprechend die Dosierung weitergegeben und dann haben wir viele Firmen, die ihre ätherischen Öle als Kosmetikum zulassen. Und je nachdem, wie sie zugelassen wurden, müssen die Etiketten gestaltet werden. Das ist keine Willkür. Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Wie wäre der Schule für Aromapflege und Aromatherapie aus dem schönen Hunsrück. Und ich bin heute ein bisschen aufgeregt, muss ich gestehen, weil wir ja einen Aufreger, aber auch einen Lob-Podcast machen möchten diese Woche. Ja, und ansonsten arbeite ich als Aroma-Expertin und unterrichte, schreibe Bücher, berate Menschen. Und ich denke, das mache ich ziemlich gut und auch sehr seriös.
Hallo, hier ist die Eliane Zimmermann aus dem ganz, ganz super sonnigen Irland. Endlich. Genannt Dinosaurier der Aromatherapie, weil ich schon seit über 35 Jahren in der Branche zugange bin und ziemlich viel weiß, ziemlich viele Menschen kenne, auch etliche Wissenschaftler. Und denke, ich kann ganz gut mitreden, zu unserem Thema auch gleich. Ich habe ein Fachbuch 1998, die erste Auflage rausgegeben, was inzwischen in der siebten Auflage ist. Und in dem sind fast 700 Quellenhinweise. Viele davon oder die meisten davon sind tatsächlich klinische Studien. Das ist dann schon mal vorab zu dem, was gleich kommen wird.
Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
Ja, denn heute telefonieren wir jetzt Teil 2. Wir haben uns lange, lange vorbereitet über eine Sendung, die im WDR lief, namens Science Cops, die wir grundsätzlich sehr willkommen heißen. So nach dem Motto, endlich nennt mal jemand das Kind beim Namen, wo wir aber auch einiges hinzuzufügen haben. Und das soll der heutige Inhalt werden, gerade für die Leute, die durch diesen WDR-Podcast verunsichert worden sind. Wir haben nämlich etliche Zuschriften bekommen.
Und weil dieser Podcast sich auch mit der Seriosität der Aromatherapie unter anderem auseinandersetzt und wir ja sehr für Seriosität und auch Evidenz sind, aber auch für die Erfahrungen, die wir im Laufe der letzten Jahrzehnte gesammelt haben und nicht zuletzt auch unsere Schülerinnen, Schüler, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und wir auch immer wieder tolle Feedbacks zu Erfolgen bekommen, möchten wir doch gleich mit zwei Feedbacks starten in diesen besonderen Podcast heute. Und daran dürft ihr euch dann gerne erinnern am Ende des Podcasts an diese beiden Feedbacks. Liebe Eliane, liebe Sabrina, vielen Dank für eure Arbeit. Ich habe viel Freude daran, euch zuzuhören. Ich habe vor einigen Jahren die ätherischen Öle oberflächlich kennengelernt und war offen dafür, da mich natürliche Ansätze rund ums Gesundsein und Werden sehr interessieren. Der Kontakt mit einer amerikanischen Ölefirma nach dem Plastikschüsselprinzip hat mich dann eher wieder abgeschreckt und ich brauchte eine Pause vom Thema. Nun habe ich euch per Zufall, es ist mir zugefallen, danke liebes Universum, ich habe auch Freude an Sprache, das ist für dich, Eliane,
Genau, dachte ich auch.
entdeckt und höre mir die Podcasts rauf und runter an. Ich habe bei euch einen Ansatz der Aromatherapie gefunden, den ich sehr stimmig finde und gemerkt, wie sehr mich das Thema interessiert. Ganz herzliche Grüße.
Vielen Dank dafür, das ist so schön.
Das zweite Feedback. Hallo Sabrina und Eliane. Als erstes muss ich der lieben Gertrud einen dicken Kuss schicken. Gertrud kennen einige sicher auch aus einem unserer Podcasts. Ein ganz praktische Aromapflegende und Dozentin. Und die könnte heute auch einiges berichten zu dem, was wir zu sagen haben. Ich kenne die Gertrud durch Weiterbildung zur Aromapflege auf meiner Arbeit. Sie hat mir beigestanden, als ich dachte, es gäbe nur noch eine OP als Lösung. Heute habe ich den Befund PAP 1 bekommen und bei dem Befundbericht HPV, DNA, PCR, alle HPV-Typen negativ. Dank Ihrem Tipp von euren Vaginalzäpfchen und einem Mutmach-Riechstift bin ich beruhigter nach Hause und hatte wieder Zuversicht. Nach 3 Zäpfchenkuren jetzt der Mega-Befund PAP 1. Vielen Dank für eure Arbeit. Liebe Grüße aus dem Hunsrück. PAP 1 ist quasi negativ, also ist nichts mehr. PAP 1 haben fast alle Frauen.
Das passt doch gut zu der einen Überschrift dieses WDR-Podcasts. Bei Spotify heißt diese Folge: Was bringen ätherische Öle? Fragezeichen, der Fall doTERRA. Und bei YouTube, das muss ich mal ein bisschen größer machen hier, da heißt die Überschrift: Wer mit Düften heilen will, stinkt nach Unwissenschaftlichkeit. Podcast Nummer 73 von den Quarks Science Cops. Da habe ich mich dann gleich gefragt, das passt gut zu diesem Feedback, wer heilt eigentlich in der aktuell geltenden Medizin, in den aktuell im Westen geltenden Medizinparadigmen? Weil ich als internationaler Mensch, der in vielen Ländern groß geworden ist, ich kenne natürlich auch ganz andere Formen der Medizin und ich bin einfach von Haus aus ein sehr toleranter Mensch. Ich finde es toll, wenn es auch andere Ansätze gibt, weil für mich, für mein ganz tiefes Gefühl und für meine Wahrhaftigkeit gilt immer, wer heilt, hat Recht. Und natürlich könnte man jetzt eine lange Diskussion anfangen. Wer kann wirklich heilen, wenn jetzt ein Chirurg einem Motorradunfallopfer die Arme, Ellbogen, Finger und alles wieder zusammennäht. Das ist super und das wollen wir auch überhaupt nicht missen. Dann muss aber letztendlich der Körper heilen. Der muss zusehen, dass alles wieder schön zusammenwächst. Der muss zusehen, dass keine resistenten Keime reinkommen. Der Körper muss zusehen, dass keine unnötigen Entzündungen ihr Unwesen treiben. Das heißt, wenn man ein bisschen philosophisch wird, muss man sagen, in den meisten Fällen heilt der Körper der betreffenden Person und der Arzt, die Ärztin oder manchmal auch Heilpraktiker sind quasi die Geburtshelfer einer Heilung. Und die aktuell geltende Medizin heilt ja in ganz vielen Fällen, kann sie ja gar nicht. Also sie kann kein Diabetes heilen, sie kann kein Krebs heilen, sie kann keine Demenz heilen. Und das wollen wir im Laufe dieses Gesprächs auch so ein bisschen klären. Wir sind ja, wie soll man jetzt damit anfangen, weil die Science Cops haben so eine zweigeteilte Sendung und wir müssen auch getrennt sozusagen darauf eingehen. Aber was diesen Teil der Heilung angeht, sind wir nicht jemand, der behauptet, wir können heilen. Aber wir können, wie im Fall dieses Feedbacks, können wir Menschen Tipps geben, von ewiger Erfahrung, teilweise auch von Abstrichen, die wir kennen, da kommen wir dann gleich drauf. Und wir können den Menschen Mut machen durch die Anwendung, in diesem Fall tatsächlich eine vaginale Anwendung, die eben vor einer durchaus verstümmelnden Operation gerettet haben. Und da hat dann letztendlich aber auch der Körper geheilt. Also wir haben einen Tipp gegeben und die Person hat das lange, lange angewendet und ist dann ihren bedenklich definierten Befund losgeworden.
Ja, wir wollten ja auch schon mal mit dieser Überschrift so ein bisschen anfangen. Du hast das mit dem Heilen gerade schon gut erklärt, finde ich, weil aber die Aussage ist ja, wer mit Düften heilen will, stinkt nach Unwissenschaftlichkeit. Das ist, finde ich, schon eine sehr provokante Überschrift, weil das würde ja alle Menschen, die mit der Aromatherapie, der Aromapflege im Beruf arbeiten. Und wir sprechen jetzt mal von denen, die das seriös tun, die dementsprechend weitergebildet wurden und das nicht in 2 Stunden, sondern oft mehrere hundert Stunden, wie wir festgestellt haben. dass die alle unwissenschaftlich arbeiten und vor allen Dingen, dass das sehr unseriös ist, was da passiert. Und die Aromapflege und die Aromatherapie in deutschen Krankenhäusern, Altenpflegeheimen, Hospizen, auf Palliativstationen wird somit quasi als esoterischer Humbug deklariert. Und dem müssen wir ganz klar widersprechen, weil wir haben einfach so viele positive Erfahrungen gemacht. Und da kommen wir gleich zu einem weiteren Punkt. Was ist denn überhaupt evidenzbasierte Medizin? Da sollten wir einfach auch nochmal genauer hinschauen, weil wenn wir von Evidenz sprechen, denken die meisten Leute, da gibt es dann eine Studie und die ist dann dementsprechend der Vorgaben durchgeführt und das allein ist Evidenz. Aber die Evidenz, und das ist eine ganz offizielle Deklaration.
Definition.
Was habe ich gesagt?
Deklaration, egal.
Definition.
Ja, macht doch nichts.
Hat drei gleichberechtigte Säulen. Und das fängt damit an, dass die ärztliche Erfahrung auch eine Rolle spielt. Und wenn wir von Evidenz sprechen, auch im Pflegebereich, ist sicherlich auch die Erfahrung von Pflegenden eine große Säule der Evidenz. Dann spielt außerdem weiterhin die Werte und Wünsche der Patienten eine große Rolle. Was wünscht sich der Patient? Und ein Mensch, der schwerst krank ist, der vielleicht dem Tode auch geweiht ist, in Anführungsstrichen, sprich ein Mensch auf einer Palliativstation oder im Hospiz, dem ist es vielleicht gar nicht so wichtig, dass er noch eine Chemo bekommt, die sein Leben noch mal um 5 Tage verlängert, sondern dem geht es vielleicht darum, dass er weniger Schmerzen hat, dass er die restliche Zeit seines Lebens noch einigermaßen lebenswert verbringen kann und hat diesen Wunsch. Und dieser Wunsch, der sollte dann eben auch respektiert werden. Und dann kommt der aktuelle Stand der klinischen Forschung. Also es gibt 3 gleichwertige Säulen und das sollten wir oder möchten wir gerne all den Zuhörern, Zuhörerinnen einfach an der Stelle auch nochmal so als Input mit auf den Weg geben.
Ja, super wichtig. Ich würde gerne jetzt den Teil sozusagen schnell abhaken, den ich super finde an dieser Science Corps Podcast Folge. Ich finde es ganz toll, endlich nennt mal jemand das Ding beim Namen. Also die schildern gut, wie sie so halt so sind, teilweise sehr zynisch, teilweise lächerlich machend. 2 dieser Unternehmen, die mit teilweise sehr drückerischen Methoden arbeiten und vor allen Dingen die sozusagen immer mit dem Schoß, den Anwalt auf dem Schoß mitsitzen haben. Denn, und das muss man jetzt wirklich mal sagen, seit Jahren werden wir alle, also wir reden jetzt nicht nur von uns beiden, sondern alle Kollegen, Kolleginnen, die eben versuchen, evidenzbasierte Seriosität in unsere Branche zu bringen und zu halten, die können es sich nicht leisten, diese Machenschaften, sage ich jetzt einfach mal, einer Geschäftsidee, die auf einer, früher nannte man es Sekte, heute sagt man eine religiöse Gemeinschaft. Ich war früher Sektenbeauftragte, deswegen reagiere ich da auch so ein bisschen allergisch auf dieses drückerische, missionarische. Das erwähnen die beiden, das schildern die beiden. Okay, vielleicht nicht super respektvoll, aber vielleicht hat es ja auch einen Hintergrund. Und wir nennen, also gerade ich als ganz, ganz fleißige Artikelschreiberin mit über 1000 Artikeln auf meiner Website, also 800, ich glaube 60 oder was, so eher journalistische Artikel und dann eben noch Öllexikon und noch Hintergrund, Info, Bissen, Happen sozusagen. Ich muss natürlich auch oft darüber schreiben, weil uns teilweise Ungeheuerlichkeiten ja, passieren, Fragen gestellt werden und so weiter. Aber ich nenne sie nicht beim Namen, weil genau die Geschichte, die am Anfang über den Cowboy in diesem Science Corps Podcast berichtet wird, für diese Geschichte wurden Kollegen in Österreich abgemahnt. Und wir kennen auch die ein oder andere Kollegin, glaube ich, sind es, glaube ich, alles Frauen, die teilweise mit übelsten Geldzahlungen richtig gehend anwaltlich bedroht worden sind. Also das ging da um, keine Ahnung, 800, 900 Euro oder so. Schon Zahlen, die einem kleinen Unternehmer auch wirklich wehtun. Das heißt, es hat sich in unserer Branche so eingebürgert, dass wir die Dinge nicht mehr beim Namen nennen können. Und deswegen finden wir es ganz, ganz großartig von den Science Cops, dass sie das einfach mal so erzählen, wie es in den amerikanischen, US-amerikanischen Medien auch vielfach zu lesen ist. Das Problem ist halt, dass die meisten Deutschsprachigen A, nicht des Englischen mächtig sind und B, vielleicht nicht recherchieren können. Also sowohl im englischsprachigen Wikipedia kann man einiges drüber lesen, auch über die vielen Prozesse, die da schon gelaufen sind, übrigens auch untereinander bei den beiden Firmen. Und bei Illegalitäten, was das CITES-Einkommen, das also das Abkommen, das Artenschutzabkommen anbelangt. Und gerade kürzlich habe ich gesehen, wurde ein Patentstreit über ein Verneblergerät gemacht. Also da sitzen die Anwälte, die sitzen immer mit dabei. Und naja, es würde mich nicht wundern, wenn der WDR auch schon entsprechende Briefe bekommen hat. Aber die haben halt eine ganz, ganz andere Absicherung. Die haben als journalistisch tätiges, öffentlich-rechtliches Medium, haben die da ganz andere Möglichkeiten als wir kleinen Privatmäuse, in Anführungsstrichen, die kleine Firmchen und Schülchen haben. Wir haben keine Lust und keine Kraft und auch sicher keine finanziellen Mittel, um uns mit solchen klagelustigen Firmen anzulegen. Soweit wir es gesehen und gehört haben, haben die Science Cops völlig recht. Und wie gesagt, also ich habe gleich innerlich mehrfach mit den Händen geklatscht und dachte, endlich nennt jemand das beim Namen. Und vor allen Dingen, es geht auch, wir kriegen oft die Kritik, dass wir nicht leben und leben lassen und so weiter. Uns geht es ja nicht um die Öle per se, also mal abgesehen davon, dass wir keine Massenware wollen, aber wer Massenware anwenden möchte, soll es halt machen. Uns geht es eben um die falschen Heilsversprechungen mit teilweise vielleicht nicht lebensgefährlichen, aber teilweise gesundheitsschädlichen Dosierungen. Da gab es jetzt kürzlich auch einen Prozess, ich glaube 2021 oder so, von einer Frau, die eine Mischung unverdünnt, wie angegeben, auf ihrem Bauch, glaube ich, aufgetragen hatte und dann schwerste Hautreizung bis Verbrennungen, also Burns heißt es, erlitten hat. Also uns geht es um diese falschen Heilsversprechungen und da wird in diesem Science Cop Podcast leider sehr viel vermischt und Äpfel mit Birnen vermengt, also es ist teilweise ein echt schöner Obstsalat und ja. Wir möchten nach diesem ersten Lob, möchten wir einfach gerne mal so ein paar der Sachen, die nicht ganz sauber recherchiert waren, ein bisschen verdeutlichen.
Kommen wir doch nochmal zu dem Begriff Unwissenschaftlichkeit. Wir haben uns mal so eine kleine Liste gemacht von Menschen, die wir durchaus als seriöse Wissenschaftler hier nennen dürfen und die sich nicht erst seit gestern und seit diese amerikanischen Firmen sich hier in Europa breit gemacht haben, mit dem Thema beschäftigen. Fangen wir doch mal an. Fangen wir mal an mit einem Österreicher, dem Professor Gerhard Buchbauer, der seit Jahrzehnten mit ätherischen Ölen oder mit deren Inhaltsstoffen forscht. Der hat den Lavendel zum Beispiel extrem gut sich angeschaut. An seiner Seite war dann Jahre später die Eva Heuberger, die jetzt mittlerweile hier in meiner Nähe lebt. Dann haben wir den Professor Reichling, der vor Jahrzehnten auch schon obwohl das noch nicht so beim Namen genannt hat, aber quasi über das Quorum Sensing gesprochen hat, über die keimtötende Wirkung ätherischer Öle und auch diese kleine Studie mit den Herpesviren gemacht hat. Dann haben wir den Professor Hummel und den Professor Frasnelli und den Professor Hatt und die Frau ist die Professorin Bettina
Uni Düsseldorf, klar.
Mhm. Genau. Und das sind Riechforscher, die sich jetzt per se nicht unbedingt mit der Aromatherapie, aber mit dem Riechen und der Möglichkeit der Duftstoffe oder Moleküle und deren Wirkung zum einen auf körperlicher, aber auch emotionaler Ebene extrem auseinandersetzen. Und dann haben wir auch noch hier stehen auf unserer Liste den Professor Wabner, zu dem kann Eliane auch gleich noch mal ein bisschen was sagen. Aber das sind jetzt ein paar Namen von Menschen, denen man mit so einer Überschrift quasi schon extrem feste auf die Füße tritt. Und die haben sich echt ins Zeug gelegt. Einige davon sind jetzt einfach auch schon so alt, dass die von der Bildfläche verschwinden. Und wir hoffen sehr, dass da junge, interessierte und engagierte Menschen nachrücken können und dürfen.
Ja, ich habe ja auch viele weitere noch aus dem internationalen Bereich auf den 5 Botaniker-Konferenzen entweder gehört oder tatsächlich mich auch mit ihnen unterhalten. Da sind so interessante Menschen dabei, die ja mehr oder weniger tagtäglich mit ätherischen Ölen forschen. Mal ganz abgesehen davon, von vielleicht etwas methodisch tatsächlich nicht so ganz dollen Studien aus dem gynäkologischen und aus dem Kleinkindbereich aus dem Iran. Da gibt es zwar tolle klinische Studien, also am Menschen, aber ich denke mal, ausgerechnet in einem Land, wo die Frauen, naja, so ein bisschen wie die Tiere gehalten werden mittlerweile, dass man dann in Anführungsstrichen Tierstudien, sorry, ihr armen Iranerinnen, mit denen ausgerechnet im gynäkologischen Bereich macht, finde ich ein bisschen eigenartig. Aber wir haben durch solche Studien dann auch immer wieder ganz gute Hinweise auf Ergebnisse. Es ist ja auch jeder eingeladen, weiterzuarbeiten. Und zum Dr. Dietrich Wabner, der war mein wissenschaftlicher Mentor, der ist ja am Valentinstag gestorben, hatte ja kürzlich Wiederkehr seines Todestages. Und der hat mich ganz früh geprägt mit Chemieunterricht. Der hat für meine, ich glaube, es war ja für die erste Auflage meines Buches, was 1998 erschien, also es muss 1 oder 2 Jahre vorher gewesen sein, hat er mir so ein bisschen Privatunterricht in Chemie gegeben. Und er hat mich sehr stark geprägt. Mit ihm habe ich auch immer wieder so fachsimpel Telefonate gemacht. Er war ein großer Fan von England. Und hat sich nicht so ganz getraut, nach Irland zu kommen, weil er weiß um die Geschichte von England und Irland, die nicht so ganz friedlich war. Und wir haben uns viel über Studien unterhalten und er war der Erste, der unter jedem ätherischen Öl in seinem ersten Standardbuch im Fischer Verlag, Urban und Fischer, einfach Studien aufgelistet hat. Und aus all diesen Diskussionen habe ich dann in einer meiner Auflagen dieses Thema aufgenommen, weil ich das auch für wichtig fand. Damals kam es auch auf, dass in Österreich die Pflegenden müssen, also die können gar nicht anders in ihren Kliniken oder Spitälern arbeiten, ohne die entsprechende Ausbildung zu machen. Und die muss evidenzbasiert sein. Und deswegen habe ich dann in einer meiner neueren Auflagen für jedes Öl versucht, wenn möglich, 5 oder so Studien zu kommentieren. Also nicht nur aufzulisten, sondern ganz kurz zu übersetzen. Da gibt es also mehrere Tabellen und lose Texte in meinem fast 700 Seiten dicken Buch. Das heißt, das ist, glaube ich, das zeichnet uns auch irgendwie aus, dass wir versuchen, wir sind halt keine Wissenschaftlerinnen, wir haben eine Freude an der Wissenschaft, wir sind Wissenschafferinnen, wir versuchen anderen Menschen die Studien, wenn es so welche gibt, rauszusuchen und dann soll halt jeder verantwortliche Arzt, Pflegedienstleitung oder so einfach selber reinlesen.
Ich möchte noch ein Zitat von dem Professor Dr. Gerhard Buchbauer hier preisgeben. Die Aromatherapie ist eine ernstzunehmende und auf naturwissenschaftlicher Basis begründbare ergänzende Heilmethode, die sich von der Manipulation der Gefühle und von einer auf Placebo-Wirkungen beruhenden Behandlungsmethode deutlich unterscheidet. Das würde jetzt ja wiederum auch so ein bisschen der Aussage dieser zwei Jungs widersprechen, die da so ein bisschen was anderes behaupten, vor allen Dingen auch was die Studienlage betrifft. Die wird so ein bisschen vernachlässigt und es wird wirklich viel miteinander gemischt und durcheinander geworfen. Und ich denke, da sollte man wir sind es quasi auch schuldig, den Menschen, die jetzt gar nicht mehr wissen, was richtig und falsch ist, weil sie sich mit der Thematik nicht auskennen und nicht so auseinandersetzen wie wir, denen schon ein bisschen da das Ganze ein bisschen klarer zeichnen, dieses Bild.
Ja, ich fand es auch schade, dass das Wort Placebo wurde wie so häufig verhöhnt. Ja. Und ich liebe es ja als Sprachfan, als Sprachnerd. Placere heißt, ich werde mich erfreuen. Und ich finde, es sollte in jeder Art der Medizin, in jeder Art der menschlichen Zuwendung bei gesundheitlichen Störungen, sollte dieser Effekt, ich werde mich erfreuen, immer eine Rolle spielen. Dass ein Arzt oder eine Heilpraktikerin einem Menschen beruhigend die Hand auf die Schulter legen und sagen, das werden wir schon hinkriegen und freundlich mit ihnen umgehen und respektvoll mit ihnen umgehen. Das ist für mich auch Placebo und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil jeder Art der Medizin. Man würde auch einem kleinen Kind, was ein riesiges Aua hat, nicht sagen, hier, jetzt kriegst du dein Pflaster und jetzt nimm das mal ein, sondern man würde einfach ganz vorsichtig und sanft und guck mal, hier habe ich was Feines für dich und jetzt werden wir mal ein bisschen pusten und dann haben wir hier ein schönes rosa Pflaster und da haben wir eine duftende Salbe oder was auch immer. Da würde man lieb und besänftigend sprechen und das ist eben dieser wundervolle Placebo-Anteil. Also ich sehe keinen Grund, das Wort Placebo schlecht zu machen und zynisch zu belegen.
Zumal man ja auch von einigen Medikamenten weiß, gerade was die Psychopharmaka betrifft, dass sie eher eine Placebo-Wirkung haben und dennoch werden sie tonnenweise verordnet. Ja? Also ja. Da gibt es ja auch die entsprechenden Studien dafür. Aber Eliane, wir sollten einfach auch noch mal die Begrifflichkeiten so ein bisschen aufdröseln. Nämlich zum Beispiel der Begriff, der stoßt mir ja immer auf und der wird an der Stelle auch, ja, wahrscheinlich auch aus Unwissenheit, weil wir vermuten, dass diese beiden Jungs auch nicht selbst recherchiert haben. Da gibt es ein fleißiges Team, die unterstützen, die kriegen das quasi so vorgelegt, was hat man in der Recherche rausgefunden und sie bereiten es dann noch witzig und unterhaltsam auf. Aromaöle. Das ist ja eh schon ein Wort, was ja alles umfassen kann. Grundsätzlich würde man in der seriösen Aromatherapie, Aromapflege nie von Aromaölen, sondern immer von ätherischen Ölen sprechen. Aber was sind denn überhaupt diese ätherischen Öle? Die sind ja nicht nichts. Sie sind ja in der Pflanze vorhanden. Und sie sind für uns als Mensch erstmal ein Teil der Phytotherapie. Die Aromatherapie ist ein Teil der Phytotherapie. Die Phytotherapie ist die Heilpflanzenkunde. Die Heilpflanzenkunde ist eine sehr etablierte Heilkunde, die auch in der Medizin durchaus einen Stellenwert hat und die jeder Mediziner im Studium zumindest mal gehört hat. Wenn er möchte, kann der Mediziner sich da auch weiterbilden. Einige Mediziner tun das ja auch. Und verbinden das mit der in Anführungsstrichen sogenannten Schulmedizin. Aber Eliane, wir unterrichten ja zum Beispiel auch, dass die ätherischen Öle in der Pflanze ja erstmal für die Pflanze da sind. Die Pflanze braucht die quasi wie Luft zum Atmen, wie wir Menschen essen, trinken und Luft zum Atmen brauchen, braucht die Pflanze diese Signalstoffe, weil diese Signalstoffe helfen ihr dabei zum Beispiel, dass Fraßfeinde sich ihr nicht nähern, weil sie quasi stinkt in Anführungsstrichen oder sie sogar Verbündete, Alliierte herbeirufen kann, damit die wiederum die Fraßfeinde eliminieren und auffressen oder sie braucht diese Duftstoffe, um die Insekten, die für die Bestäubung zuständig sind, einzuladen und zu sagen, hey, komm her, hier geht's dir gut, an mir darfst du ein bisschen rumschnuppern, du darfst dir die Taschen voll mit Pollen sammeln und dann weiß die Pflanze, das hat einen Doppelnutzen, die Biene, die Hummel oder das Insekt hat was davon und die Pflanze hat auch was davon, weil ihr Fortbestehen gewährleistet ist. Und einer der Professoren, die wir eben genannt haben, nämlich der Professor Dr. Hans Hatt, der hat ja auch über diese Signalstoffe einiges rausfinden können schon.
Ja, nicht nur er. Also wenn man da mal wirklich ehrlich und ernsthaft forscht, dann findet man einiges mittlerweile. Also auch die bemängelt, es gäbe nicht genug klinische Studien, auch kleinere klinische Studien, also am Menschen, dass man mittlerweile sehen kann, dass das Einatmen und oder Einreiben, da gibt es unterschiedliche Anwendungen, übrigens relativ viel wieder von der Uni Wien. Da hat also Professor Dr. Gerhard Buchbauer auch ein gutes Erbe in Anführungsstrichen hinterlassen, also er lebt ja noch. Und da weiß man, dass durch diese Anwendung, sage ich jetzt mal, und das muss eben ein Forscher auch genau unterschiedlich untersuchen, dass durch das Eindringen dieser Signalstoffe in den Körper des Menschen zum Beispiel bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet werden. Wir kennen Studien, die belegen, dass das Oxytocin, also das sogenannte Kuschelhormon, Bindungshormon, vermehrt ausgeschüttet wird. Wir kennen Studien, wo das Dopamin deutlich verändert wird im Körper. Wir haben vom Professor Dr. Hart gehört, dass, ich weiß nicht genau, wie er das meinte, dass das Rosmarinöl eine große Ähnlichkeit mit dem Adrenalin hat. Also manche Riechstoffe sind in ihrer Struktur, also einzelne Bestandteile von kompletten ätherischen Ölen, sind in ihrer Struktur tatsächlich gar nicht so unähnlich wie manche, ich sage jetzt einfach mal Hormone, gemeint sind damit Botenstoffe. Das heißt, das ist alles schon jetzt nicht in aller super Tiefe, aber es ist inzwischen ganz gut nachgewiesen von namhaften Wissenschaftlern, also nicht von irgendwelchen iranischen Gynäkologen. Ich glaube, es fängt auch schon mit einer Überschrift an, dass da einfach nur Düfte steht. Ne? Und was unter Düfte kann man ja 10.000 Sachen packen. Da kann man das Klospray machen, da kann man meinen vierbeinigen Freund, der hier neben mir liegt, auch mit einbeziehen, weil der dünstet auch manchmal interessante Düfte aus. Da könnte man die große Parfümerie mit Chanel Nummer 5 und Konsorten meinen. Das Wort Düfte ist in diesem Zusammenhang einfach absolut unseriös.
Ja. Vielleicht muss man auch noch mal kurz erwähnen, warum es wirklich eher im Vergleich zu anderen klinischen Studien im Bereich der Aromatherapie eher weniger klinische Studien gibt. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe und deshalb finden wir es auch nicht fair, das eine mit dem anderen zu vergleichen, weil natürlich muss man immer betrachten, wenn ein Medikament es bis zu einer klinischen Studie schafft, stecken da meistens große wirtschaftliche Interessen dahinter. Und dafür, für solche Studien zu machen, braucht man sehr viel Geld. Nicht ein paar Hunderttausend, sondern Millionen.
Mehrere
Millionen werden benötigt. Und dieses Geld geben natürlich auch nur Menschen aus, die ein Interesse daran haben, dass diese Studien stattfinden. Und da müssen wir uns ja nichts vormachen. Das Interesse ist wirtschaftlicher Natur, weil das Geld muss wieder reinkommen an einer anderen Stelle.
Logisch, ja, völlig logisch.
Das ist der eine Grund. Also das Interesse an klinischen Studien mit ätherischen Ölen ist viel, viel kleiner aus dem besagten Grund. Und dann müssen wir auch noch eins dazu sagen, die ätherischen Öle, die Aromatherapie im Sinne der Studien hat eben auch keine Lobby in dem Sinne. Die Lobby ist wesentlich kleiner. Und was wir eben mit großer Besorgnis beobachten, ist ja auch das, was wir hier positiv bei diesem Podcast einfach eben schon herausgestellt haben, dass es zu einer unglaublichen, unseriösen Form der Verwendung von ätherischen Ölen gekommen ist in den letzten 10, 15 Jahren und dass natürlich die Aromatherapie dadurch viel an Bekanntheit gewonnen hat. Also vorher war sie wirklich eher in einem kleineren Kreise bekannt, jetzt ist sie in jedes Wohnzimmer mit Hilfe von Partys, Duftpartys quasi eingezogen. Und das Dumme ist, dass die Menschen einfach denken, sie können das einfach so tun, ohne sich darüber das entsprechende Wissen anzueignen. Und wir sehen da einfach einen riesen Nachteil, weil dadurch gerät eben die seriöse Aromatherapie und auch die Wissenschaft dahinter mitunter in der Öffentlichkeit jetzt mehr und mehr in Verruf.
Ja, das ist wirklich schade. Und da schau, also ich bin halt immer, ich bin es von Kind an gewohnt, über die Grenzen zu schauen, sowohl über den eigenen Tellerrand als auch über die Ländergrenzen. Und da ich auch neben Deutschland auch in Österreich und in der Schweiz unterrichtet habe, weiß ich eben auch, was es damals für ein Kampf war, als nach dem Paragraph 64 in Österreich ausgebildet werden musste, evidenzbasiert und von Krankenpflegenden unterrichtet. Wir haben das eben mal ausgerechnet, diese 180 Schulstunden, die die machen müssen, um an ihrem Spital, an ihrer Klinik damit arbeiten, also mit ätherischen Ölen arbeiten zu dürfen, pflegen zu dürfen, entsprechen über 130, also normalen Stunden, 60 Minuten Stunden. Und das ist das, was wir auch als absolutes Minimum betrachten. Also uns ist lieber nach gemäß einigen britischen Verbänden, ich bin ja so ein bisschen geprägt von der britischen Richtung, weil mein Diplom habe ich 1990 von einer britischen Schule bekommen. Dort sind mittlerweile eher in Richtung 300 Stunden Unterricht plus dann, ach, ich weiß nicht, wie viele Fälle müssen da mittlerweile untersucht werden, entsprechend anspruchsvolle Arbeiten. Und das finden wir einfach irgendwie verwunderlich, dass diese Repräsentantinnen, es sind, wie auch in dem WDR-Podcast erwähnt, es sind fast nur Frauen, total oberflächlich rangehen und denken, dass sie nach 1, 2, 3 Tagen Produktschulung wohlgemerkt, es ist nicht eine sachlich-fachliche evidenzbasierte Schulung, glauben die ganz ehrlich von sich aus, sie sind jetzt echt absolut spitze und uns drehen sich regelmäßig die Fußnägel hoch, wenn wir die Behauptungen auf Instagram, auf YouTube, auf, ich habe kein, wie heißt das Chinesen-Ding da, habe ich nicht, aber wir kriegen halt manche Sachen auch gescreenshottet oder vorgespielt. TikTok heißt es.
Jetzt weiß ich, was du
was da behauptet wird, also eben, dass man, und das kann man ihnen eben auch nicht vorwerfen. Die sind nicht geschult, die haben also, wenn dann nur eine Produktschulung, die haben keine sachliche Schulung. Und dann glauben sie allen Ernstes, dass sie 2 bis 3 Tropfen beispielsweise von Weihrauchöl, auf das wir gleich noch kommen werden, unter die Zunge tun dürfen. Und mir wird dann schlecht, also erstens weiß ich bin ja so ein Naturschutzfreund, erstens weiß ich, wie gefährdet die armen Weihrauchbäume mittlerweile sind und zweitens entsprechen diese 2, 3 Tropfen mehreren Handvoll an Weihrauchharz. Wenn ich mal sowas, was ich selten mache, räuchere, dann nehme ich ein paar Krümel davon, also die passen dann zwischen Zeigefinger und Daumen und 2 bis 3 Tropfen entspricht tatsächlich mehreren Tassen voll mit Harz. Das würde doch kein Mensch lutschen, auch wenn der Duft noch so toll ist und schon mal gar nicht jeden Tag. Das heißt, da wird so ein Unsinn, also da kann man wirklich sagen, vorgelogen. Um eben, du hast eben gesagt, um Geld zu machen, wird den Leuten teilweise auch Gefährliches empfohlen. Bei Weihrauch kann man auch sagen, naja, okay, da geht es nur um die Natur und um den Naturschutz und dass der Baum, wie ich gerade auf einer Konferenz am vorletzten Wochenende hörte, in 10 bis 15 Jahren werden wir den wahrscheinlich gar nicht mehr haben, so wird er jetzt ausgebeutet. Aber wenn dann schärfere Öle, Sie nennen das dann heiße Öle, eingenommen werden in Mengen, ich habe das
aber
ja mal...
Aber nur in Kapseln. Ja, heiße Öle werden nur in Kapseln. Eliane, ja. Das müssen wir hier nochmal klarstellen.
Genau, ja. Die Kapseln gehen wir dann gleich ein, wenn ich den Satz noch vervollständigen darf. Wir haben das mal wirklich mit einer anderen Kollegin ausgerechnet. Wir haben Oregano in meinem Garten geerntet. Wir haben eine ganze Schubkarre voll gehabt. Also die quoll schon richtig gehend über die Schubkarre, weil ich wollte auch diese Mengen loswerden. Und dann haben wir ausgerechnet, wenn wir das jetzt destillieren würden, dann wäre in dieser Schubkarre wären dann 4 Tropfen Oregano. Und das ist eine Menge, die wird gerne empfohlen. 3, 4, 6, mehr noch. Und das würde kein Mensch dieser Welt, egal mit oder ohne Schulung, kein Mensch dieser Welt würde jeden Tag eine Schubkarre voll mit Oregano-Kraut essen, auch nicht im Salat als Würze. Es würde kein Mensch machen, da kann ich zu wetten, das gehen. Und dann eben dieses Thema Kapseln, wo auch keine Schulung stattfindet. Was gibt es für Kapseln?
Ja, die füllen ja die Kapseln selbst, darum geht's ja. Also das ist, finde ich, ja schon witzig. Die heißen Öle werden also nicht, wie wir es in dem einen Video gesehen haben, wo das Morgenritual ist, dass man sich 3 Tropfen Weihrauch unter die Zunge gibt, dann nochmal ein paar Tropfen in die Hand, die einatmet und dann nochmal schön auf dem Oberkörper verreibt.
Glas Wasser hast du noch vergessen, das kommt auch noch dazu.
Genau, das muss man auch noch machen. Und und die heißen Öle werden nicht unter die Zunge, aber in selbstbefüllbare Kapseln gefüllt. Und die werden dann zugemacht. Die werden nicht mal verdünnt mit einem fetten Öl oder sonst was, sondern einfach das reine Öl. Wir haben eine Dosierung gesehen, 3-mal täglich 8 Tropfen bei als Winterprophylaxe quasi, damit man nicht krank wird. Was die Menschen vermutlich vergessen ist, dass diese Kapseln, die man selbst befüllt, die gehen bereits dort auf, wo wir empfindlichste Schleimhäute haben. Also es ist zwar jetzt nicht direkt die Zunge, aber es ist spätestens der Magen. Und wir kennen doch alle die empfindliche Magenschleimhaut. Das heißt also, sie entfalten ihre Wirkung nicht dort, wo es Kapseln tun. Es gibt Oregano-Kapseln, zum Beispiel von einer französischen oder belgischen Aromatherapiefirma. Das sind dünndarmlösliche Kapseln. Und selbst dort weiß man, setzt man die für einen gewissen Zeitraum ein. Und dann hat ein Therapeut das empfohlen. Ja?
Oder ein Apotheker.
Oder ein Apotheker. Mhm. Und danach versucht man aber auch seinen Darm wieder aufzubauen. Nein, das sind selbstgemachte Kapseln, die dann doch an den empfindlichsten Schleimhäuten sich wieder öffnen.
Und ja, und das ist so ein Beispiel, die Science Cops sagen ja völlig zu Recht, natürlich heißt nicht ohne Nebenwirkungen. Und ja, das ist eine Anwendung, die wir hochgradig für gefährlich halten. Ich hatte gerade auf dieser Konferenz, die ich anhörte, hat einer der Kollegen berichtet, wie jemand durch solche Anwendungen Morbus Crohn bekommen hat. Ich glaube, gilt jetzt auch immer noch als unheilbare Krankheit, wenn dann erstmal diese ganze Darmschleimhaut gereizt ist bis zum geht nicht mehr, dann ist meistens auch wirklich vorbei, dann hilft nur noch ein Leben lang Cortison. Und das sind einfach Anwendungsformen, die wir wirklich für mehr als bedenklich einschätzen. Und vor allen Dingen, es wird schon bei Kindern gemacht. Es tut mir so in der Seele weh, dass Kinder mit so einem Zeug traktiert werden, mal ganz abgesehen von den Darmbakterien, weil die werden ja auch abgetötet. Man nimmt antibiotisch wirksame Substanzen, es gibt ja auch so Kapuzinerkresse, Medikamente im deutschsprachigen Bereich, auch Antibiotikum ähnlich. Sowas nimmt man, wenn man krank ist. Das nimmt man nicht als tägliche Kosmetik. Ne? Nee. Wenn ihr uns jetzt sehen könntet, wir schütteln uns gerade.
Genau. Und genau das ist ja auch das, was wir in der seriösen Aromatherapie, in der Aromapflege auch immer und immer wieder quasi auch predigen, dass wir die ätherischen Öle so zurückverdünnen, wie sie in der Pflanze vorkommen. So wie wenn wir ein bisschen Oregano über unsere Pizza streuen oder in einem Orangensaft ein paar Zitrusöle drin haben, aber auch nur, wenn wir die Schale mit trinken würden quasi, dass wir die ätherischen Öle als hochkonzentriertes Produkt betrachten, wie das quasi wie ein Sirup ist. Ein Sirup wird immer wieder verdünnt und zwar ganz hoch verdünnt, weil er sonst ungenießbar quasi ist für uns. Und so sollten wir auch die ätherischen Öle betrachten, dass wir sie immer wieder zurückverdünnen. In der Pflanze kommen die maximal 0,5, manchmal auch 1,5 in selben Piment oder so, kann auch noch mal ein bisschen mehr ätherisches Öl enthalten sein, vor. Also das heißt, dieses Konzentrat muss zurückverdünnt werden. Und dann haben wir keine Probleme, sie auf der Haut anzuwenden. Aber in der deutschsprachigen Aromatherapie wird das ätherische Öl so gut wie nie selten innerlich verwendet, sondern nur, wenn der Therapeut dementsprechend ausgebildet ist. Kann er das als Therapeut empfehlen, aber nicht als private Empfehlung unter Freunden oder an Menschen, die in meinem Umfeld sind, denen ich was verkaufen möchte und schon gar nicht in der Pflege. Dann haben wir ein Medikament. Das ist dann eindeutig in der Pflege ein Medikament, wenn es innerlich verabreicht wird.
Ich bin ja zum Glück auch der französischen Sprache mächtig und ich habe schon ganz, ganz früh, also ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 88, 89 oder so um den Dreh rum, um 1990, den Dr. Pinoel erlebt und dann auch später nochmal erlebt, einer der Ärzte in Frankreich, der zusammen das Standardwerk mit dem Apotheker oder Pharmazeuten Pierre Franchomme geschrieben hat. Und Dr. Daniel Pinoel ist also ein Arzt, ich glaube, das würde man auf Deutsch Allgemeinarzt nennen, der eine ewige Erfahrung hat. Und ja, der hat mich insofern beeindruckt und beeinflusst, als dass er das eben auch erklärt hat. Wir als Ärzte, wir als Pharmazeuten, wir wenden hochdosierte Mittel ein, kurzfristig manchmal, sogar auf empfindlichen Schleimhauten. Heute, ich kenne das auch von einer französischen Gynäkologin. Bei ständig wiederkehrenden Candida nimmt die auch mal ziemliche Bomben, die vaginal aufgetragen werden, keine Ahnung. Und würde bei uns niemand machen, also hoffe ich. Und die ist aber Ärztin oder der Dr. Pinoel ist Arzt. Die haben anderes Wissen, die haben andere Möglichkeiten, erste Hilfe zu leisten, wenn was schief geht. Die haben andere Versicherungen. Und es ist wirklich, es darf eigentlich nicht sein, dass solche hochgradigen, unverdünnten, innerlichen Anwendungen auf Plastikdosenpartys empfohlen werden.
Genau. Wir möchten aber auch noch mal darauf eingehen, auf diese Aussage, es gibt keine oder kaum Studien oder Evidenz. Wir kennen einige Studien und wir haben uns auch mal eben noch mal kurz die Mühe gemacht und auf klinische Studien noch mal geschaut. Zum Lavendel haben wir zum Beispiel im Jahr 2022 bis 2024 jetzt grob, einfach nur uns einen groben Überblick verschafft, 50 Studien gefunden.
Klinische Studien. Mit Menschen, ja. Mit und an Menschen.
Genau. Zur Pfefferminze waren es innerhalb von 4 Jahren ca. 20. Zu den Zitrusölen waren es innerhalb von 4 Jahren ca. 100 Studien. Also durchaus gibt es die. Natürlich werden die nicht mit Millionen Menschen gemacht oder Zehntausenden. Das geben wir zu. Das sind eher kleinere Studien. Ist aber wiederum dem geschuldet, dass es für solche Studien ja auch die entsprechende Ethikkommission braucht, die die Studien auch zulassen. Und man braucht die Menschen und Patienten, die dafür geeignet sind.
Ja, in dem Zusammenhang möchte ich mal was relativ Neues erwähnen, was in Berlin stattgefunden hat, und zwar in der Charité. Also auch keine riesigen Mengen an Menschen, aber unter anderem wurde mit krebskranken Frauen gearbeitet, die begleitet wurden. Also da erhebt auch kein Mensch, ich wollte schon fast sagen kein Schwein, da erhebt kein Mensch den Anspruch, dass man diese krebskranken Frauen heilt, sondern dass man einfach ihre Würde beibehält, dass man ihre Übelkeit zum Beispiel bei den heutig geltenden Krebsbehandlungen lindert, dass man vielleicht die, das wurde jetzt nicht untersucht, bei Krebs kann man aber auch die Verbrennungsschäden lindern. Das heißt, relativ neu und aktuell und nach dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Forderungen hat er das Team um die Judith Chackert wirklich sehr, sehr genau an Menschen verschiedene Öle, die dann wiederum von einer Firma spendiert worden sind. Und ich denke, auch so eine Arbeit kann man nur machen mit vielen engagierten Pflegenden. Das ist viel extra Arbeit, das ist mühsam. Und ja, wir haben keine Lobby und es ist schwer genug, eben die Ethikkommissionen zu überspringen. Das kenne ich vom Professor Wabner. 2004 wurde ja Methyleugenol im Rosenöl verboten. Und er hat kurz davor massiv dafür gekämpft, weil er war ja bekannt als der Rosenprofessor. Er hat keinen Führerschein, er ist selber nach Bulgarien gefahren, hat das Rosenöl eingekauft, er hat ganz viele Rosen im Garten gehabt und war der Rosenprofessor. Und er hat versucht zu beweisen, dass Methyleugenol respektive Rosenöl auf die Haut aufgetragen, also einfach in der fundsnormalen Kosmetik, da ist es noch nicht mal 1%ig drin. Und Methyleugenol ist etwa, wenn es viel war, 2%ig war das früher im Rosenöl enthalten. Ich kann das gar nicht rechnen, wie wenig dann auf die Haut käme. Diese Idee hat er nicht von der Ethikkommission genehmigt bekommen, aber dann muss man sich festhalten, und da war er massiv enttäuscht, dann hat er angeboten, er macht diese Studie mit Ratten. Er würde Ratten massieren lassen, Bäuchleinmassagelchen mit eben entsprechend der menschlichen Verdünnung würde man die massieren, und dann würde man einfach gucken, wie geht es deren Leber. Und damit war er ganz sicher, damit kann er beweisen, dass Methyleugenol mit so einer physiologischen Anwendung, wie wir sie eben auch immer propagieren, keinen Leberschaden macht. Aber es ist ihm nicht genehmigt worden. Er durfte noch nicht mal das an Ratten nachweisen. Und da sieht man eben an diesen Hürden, die von Ethikkommissionen, vor allem bei schwerkranken Menschen wie krebskranken Menschen gestellt werden, jetzt kerngesunde Leute da ein bisschen das Gedächtnis zu erforschen, wie das der Forscher Mark Moss in der Northumbria University in Großbritannien macht. Das, sowas geht noch einigermaßen, wobei der auch keine großen Gruppen hat. Aber wir kriegen da, also nicht wir, sondern die Wissenschaftler, kriegen da eben auch riesige Hürden gestellt. Aber dennoch haben wir jetzt für Medikamente wie, die sind keine Aromatherapie, klar, wie Lasea, in dem ganz viel Lavendel enthalten ist, mit ca. 38% Linalylacetat. Ich hatte seinerzeit mit dem Professor Schilcher mich drüber unterhalten, ist leider auch schon tot. Lasea ist quasi eine ganz tolle Unterstützung, natürlich auch genauso wenig eine Heilung bei Depressionen oder bei Schlaflosigkeit, aber eine Unterstützung. Aber ein Schlafmittel heilt auch nicht eine Schlaflosigkeit und eine Depression. Nee. Ne? Das ist begleitet. Oder Professor Jürgens an der Uni Bonn, der mit Eukalyptol, auch genannt 1,8-Cineol-Forschungen gemacht hat, und immer wieder sieht man was von ihm. Ich weiß auch von ihm, dass er nichts von Aromatherapie hält, aber von dem isolierten Stoff Eukalyptol ist er sehr überzeugt, und er hat das nachgewiesen, wie gut das bei Asthma entzündungshemmend wirkt und auch sogar bei COPD-Erkrankungen. Und wir haben ein paar nette Arbeiten mit diesen Minzkapseln, deren Namen ich immer vergesse. Ich glaube, Carmentin heißen die. Wir haben aus meiner Heimat Brasilien viele, viele Orangenölstudien. Ähnlich gibt es auch welche aus Italien, Bergamottölstudien. Also es gibt weltweit so viele Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen. Aber man muss eben diese entsprechenden Datenbanken, PubMed und Cochrane und alle, muss man halt ordentlich studieren. Das ist viel, viel Arbeit. Also ich habe einen großen Teil meines Lebens der letzten über 15 Jahre dem Lesen von Studien gewidmet, einfach damit ich die Neuauflagen meines Fachbuches immer ordentlich belegen kann.
Wir müssen ja auch erwähnen, dass die beiden schon ein paar Studien erwähnen. Zum einen die Eukalyptol-Studie, also 1,8-Cineol-Studie bei Erkältungskrankheiten und auch die Pfefferminzöl-Studie, in der belegt wurde, dass Pfefferminzöl sogar gleichwertig wie Schmerzmittel bei Spannungskopfschmerzen eingesetzt wird.
Aber die ist so alt, die Studie, ne? Also gibt
ja, zwar die eine, wird erwähnt und die ist alt.
Also es gibt zwar eine renovierte Studie, aber die ursprüngliche ist von, ich glaube, 1995. Und wie wir wissen, Studien, die älter als 5 Jahre sind, gelten schon als historisch. Also ich finde.
Ja, aber was sie dann ja auch behaupten, ist ja quasi bei Minute 42,19 ungefähr, leider reißt nach der Pfefferminzöl-Studie die Serie der Evidenz ab. Ja. Und da können wir einfach ganz groß sagen, nein. Also ich glaube, brauchen wir gar nicht näher drauf einzugehen. Die Aussage stimmt so eben nicht. Auch danach, du sagtest gerade, die Studie ist mehr als historisch. Danach, das haben wir gerade eben bewiesen, gab es schon noch einige klinische Studien. Und wir haben auf einem Fachkongress auch Zahlen gehört, einer Vortragenden, die sich mit Studien auseinandergesetzt hat, dass es zur Aromatherapie im Jahr 2022 205 Studien gab, zu ätherischen Ölen 3.223 Studien.
Ja, da wird es natürlich, da wird gleich von den Science Cops kommen, die meisten davon sind methodisch nicht okay, muss ich recht geben. Aber dafür hat man dann die Reviews, die Übersichtsstudien, wo in der Regel dann gesiebt wird. Und da bleiben tatsächlich manchmal nur 5, 6 Studien übrig, die dann in diesen Review einfließen, weil die Arbeiten tatsächlich manchmal echt richtig schrottig sind. Ich muss dann immer an diese Studie erinnern, wo man Schlafprobleme untersucht hat mit diesem Brummgerät, da mit diesem, wie hieß das Ding? Ich vergesse immer den Namen. Aromastream. War mal so ganz in dieses Gerät Aromastream, was leider ziemlich laut brummt. Und dann will man belegen, dass Lavendel schlaffördernd ist und stellt dann so eine Brummmaschine den Leuten ans Bett. Ja, dann ist kein Wunder, wenn sie nicht gut schlafen können. Wobei, man hat die Studie dann sogar abgeändert. Man hat den Raum vorm Schlafengehen beduftet und dann sind die ohne das Brummgerät ins Bett gegangen und dann haben sie trotzdem besser geschlafen. Aber manchmal gibt es Studien, wo man sich echt nur an dem Kopf fasst, wo dann als, man muss ja immer mit einem anderen Mittel vergleichen, also entweder mit einem etablierten Medikament, keine Ahnung, Lavendel mit einem Schlafmittel oder wie auch immer, oder mit einer nicht riechenden Substanz. Da kommen wir dann auch immer wieder auf dieses Thema doppelblind. Geht halt nun mal nicht, wenn etwas riecht. Und dann lassen es die Leute Mineralöl riechen.
Ja, doppelblind, das heißt also, bei der Schlafstudie waren die Augen nicht zugebunden.
Haben die mit offenen Augen geschlafen oder wie?
Nee, Spaß beiseite. Es werden einfach einige Dinge vermischt. Also Sie erwähnen ja, dass es diese Studien gibt zu Cineol und zu Pfefferminzöl, respektive auch dem Menthol. Und dann in einem anderen Satz, wenig später, sagen Sie, die Inhaltsstoffe oder deren Wirkung der Inhaltsstoffe ist nicht belegt. Also es ist so ein bisschen bunt gemischt und das eine widerspricht manchmal dem anderen. Doch, Sie haben es ja selbst gesagt, auch Cineol ist ein Inhaltsstoff verschiedener ätherischer Öle. Die Wirkung wurde belegt. Und das haben wir auch bei anderen Inhaltsstoffen schon gesehen, dass die Wirkung belegt wurde. Was wir eben auch an der Stelle nochmal vielleicht den Menschen, die sich mit dem Thema nicht so genau auseinandergesetzt haben bisher, sagen müssen. Es gibt einfach einen großen Unterschied. Auch hier wird wieder gemischt zwischen Einzelstofftherapie und Aromatherapie. Von was sprechen wir denn jetzt? Von der Aromatherapie oder der Einzelstofftherapie? Das ist einfach ein großer Unterschied. In der klassischen Aromatherapie, so wie wir sie unterrichten, so wie wir unsere Bücher schreiben, so wie die Pflegenden damit arbeiten, die arbeiten nicht mit den Einzelstoffen, mit den einzelnen Inhaltsstoffen eines Vielstoffgemisches. Ein ätherisches Öl hat ja mitunter manchmal mehrere hundert unterschiedliche Einzelstoffe und deshalb wird es als Vielstoffgemisch deklariert. Sondern wir arbeiten ja immer mit dem ganzen ätherischen Öl, mit all seinen vielen Inhaltsstoffen. Und Einzelstoffe sind auch gut standardisierbar. Die Aromatherapie und das ätherische Öl an sich ist kaum standardisierbar. Das ist einfach nicht möglich, weil auch die Inhaltsstoffe extrem schwanken können, von Charge zu Charge, von Ernte zu Ernte. Also, das heißt, das ist fast unmöglich, daraus ein Medikament nach dem entsprechenden Standard zu kreieren. Außer man arbeitet mit Einzelstoffen und setzt viele Einzelstoffe zusammen zu einem Medikament.
Ja, das wäre auch möglich. Aber Sabrina, auf Minute 37,53 haben Sie dann eingelenkt, dass die Aromatherapie erwachsen geworden sei. Heutige Forschungen bestätigen, dass Aromatherapie enorm wirksam sein kann. Und dann sagt der andere, enorme Wirksamkeit ist durch Forschung bestätigt. Also irgendwie hüpft das so ein bisschen hin und her zwischen halbgarem Wissen und Kritik, die manchmal auch wirklich berechtigt ist, und dann doch mal eben mal schnell einlenken, sodass man ihnen da auch nicht wirklich was kann. Aber wie gesagt, alles in allem ist diese Sendung überfällig gewesen und gut gewesen. Wir möchten, glaube ich, noch mal ganz kurz auf ein spezielles Öl eingehen, auf das Weihrauchöl, weil du gerade eben von den Einzelstoffen gesprochen hast. Das ist, weiß nicht, ob das den entsprechenden zwei tagesgeschulten Menschen überhaupt auffällt, Boswellia SPP, das ist quasi so eine, ich weiß nicht genau, wo es herkommt, Deklaration. Das heißt, da sieht man auch das, was ich so gerne sage und wir sagen, das ist Massenware. Diese Öle von diesen Firmen, die umspannen mittlerweile den Globus. Wie will man denn von einem Feld oder sogar aus einem Land ein Öl bekommen? Das heißt, es wird beim Boswellia, beim Weihrauchöl, wird, steht auch dabei, aus Somalia und aus Oman das zusammengekippt. Und das ist eben auch das, was wir nicht so gerne mögen. Aber gut, da kann man immer noch sagen, ihr seid wie irgendwelche Weinkenner und Puristen. Ihr würdet auch keinen zusammengematschten Wein aus drei verschiedenen Lagen wollen. Ich kenne mich mit Wein nicht gut aus. Also ich trinke auch so gut wie gar nicht. Und gut, das ist jetzt nichts Schlimmes, aber es ist letztendlich so ein bisschen unsauber, was da gemacht wird. Immer ganz abgesehen davon, das finde ich schade, dass Sie nicht darauf eingegangen sind. Da gibt es ja mittlerweile eine Netflix-Doku und noch eine andere Doku, wo diese unsägliche, frauenverachtende, wie nennt man das, nicht Gewinnung, also Verarbeitung von Weihrauch mal aufgezeigt wird. Also da gibt es Zustände, wenn man also auf meiner Website Somaliland zum Beispiel eingibt, also das war früher mal Äthiopien, dann findet man den Artikel über diese ganz grauenhaften Zustände und die Links zu dieser Netflix-Sendung.
Apropos Weihrauch und der Behauptung Weihrauchöl, das gibt ja immer diesen einen Satz, der quasi bei allen diesen Distributoren gleich lautet, wirkt schmerzlindernd, entzündungshemmend, steigert das Wohlbefinden und zellregenerierend oder zellerneuernd. Wir haben uns auch nochmal die unterschiedlichen Weihrauchs angeschaut und haben einfach festgestellt, dass die wirklich auch extrem unterschiedlich zusammengesetzt sind, sodass man das nicht verallgemeinernd sagen könnte, Weihrauch wirkt so und so, sondern man muss sich genau die Art des Weihrauches angucken, die Spezies anschauen, um zu wissen, welcher wirkt denn jetzt eher schmerzlindernd, welcher wirkt eher entzündungshemmend. Aber auch das wurde ja ein bisschen bemängelt, dass diese Behauptungen im Allgemeinen nicht ganz seriös sind. Muss man immer im Kontext sehen, wie ich finde. Es wurde zum Beispiel auch sich so ein bisschen lustig darüber gemacht, ja, dann rieche ich also an einem Öl und dann habe ich weniger Schmerzen. Das ist gar nicht so lustig, weil das kann durchaus funktionieren. Warum? Weil wir mit dem Einatmen ätherischer Öle, dem Andocken an unsere Riechzellen quasi und die Information, die ans limbische System weitergeleitet wird, durchaus erleben können, dass im limbischen System und dort einfach in den entsprechenden Arealen auch entsprechende Botenstoffe ausgeschüttet werden. Und das ist, glaube ich, richtig gut erforscht mittlerweile, was passiert beim Riechen. Nicht nur die Erinnerungsemotion, sondern eben was passiert beim Riechen im Allgemeinen. Und wir wissen von einigen ätherischen Ölen, dass sie durchaus deshalb dazu beitragen können, über die Nase, dass wir uns entspannen oder dass bestimmte Botenstoffe wie Endorphine, Enzephaline ausgeschüttet werden, die quasi unser Schmerzempfinden regulieren können. Also Im Grunde genommen sind das sowas wie körpereigene Schmerzmittel. Das ist die eine Form der Schmerzreduzierung, die man mit ätherischen Ölen durchaus erleben kann. Und die andere Form ist, dass wir zum Beispiel auf schmerzende Areale entsprechende entzündungshemmende, schmerzlindernde ätherische Öle, respektive deren Inhaltsstoffe nutzen, die dazu beitragen, dass es weniger Schmerzen gibt, dass Entzündungen zurückgehen. Und da nennen wir einfach mal ein paar Inhaltsstoffe, damit das auch seriös ist. Und das können dann alle Zuhörer, Zuhörerinnen auch auf den entsprechenden Seiten nachlesen, wie zum Beispiel Paracymen, Myrcen, Sineol, Methylsalicylat, Eugenol, Menthol. Das sind jetzt mal ein paar, von denen man weiß, und das ist auch erforscht und wird von entsprechenden Fachleuten auch so publiziert, schmerzlindernde Wirkung haben.
Ja, man weiß ja sogar bei den meisten von denen, welche Rezeptoren davon angesprochen werden, so beim Menthol, diese THP8-Rezeptoren. Da weiß man relativ gut, wie das funktioniert. Und diese Kombi aus der Menschlichkeit, dem menschlichen Empfinden und der knallharten Sachlichkeit ist aus meiner Sicht Evidenz genug. Aber kurios finde ich ja, erst zu meckern, dass die Studien zu klein sind mit zu wenig Menschen, aber dann eine Studie relativ breit zu kauen mit, wir sagen immer, dem Busenwachstum. Und wir mussten jetzt echt nochmal genau nachschlagen, weil ursprünglich war die Mecker-Studie, dass Lavendelöl und Teebaumöl sind so gefährlich, die lassen Brüste wachsen bei kleinen Jungs. Und dann denkt man, boah, das ist bei 10.000 kleinen Jungs festgestellt worden, die Armen. 3 kleine Jungs waren es am Anfang. Das ist auf meiner Blogseite auch alles genau beschrieben. Ich habe so ein bisschen den Werdegang dieses Streites und dieser unsäglichen Verbreitung dieser, naja, halb Fake News so ein bisschen verfolgt. Und inzwischen sind es 8 Jungs und 4 Mädchen, die dokumentiert sind. Und deswegen wird dann immer behauptet, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Lavendel regt die Hormonrezeptoren, die Östrogenrezeptoren an und dann wachsen Mädchen zu früh und Jungen generell Brüste, 12 Kinder. Und dann gibt es etliche Laboruntersuchungen dazu. Da hat man dann quasi unverdünntes Lavendelöl mit Zellkulturen vermischt in Plastikgefäßen. Und wir alle lernen eigentlich schon in den ersten Stunden, dass man ätherische Öle möglichst in Glasgefäßen untersucht und nicht in Plastikgefäßen, weil die sind oft nicht dafür konzipiert, dass da solche Lösungsmittel, wie sie viele ätherische Öle nun mal sind, drin untersucht werden. Also da ist methodisch auch so richtig was schiefgelaufen. Da hast du aber einen wunderbaren Artikel gefunden, der das neben meinem Artikel mal so ein bisschen zusammenfasst und eben sagt, physiologische Anwendungen, damit meinen wir immer 0,5 bis 3% maximal, das sind die physiologischen Verdünnungen, wie du sie vorhin erwähntest, so ähnlich wie in der Pflanze vorhanden, sollten sowas nicht verursachen.
Das wurde sogar im Deutschen Ärzteblatt von einer Professorin so dargestellt. Die hat diese Studie sehr, sehr kritisch betrachtet. Und das fanden wir eben auch nicht so ganz toll an diesem Podcast, dass man auf der einen Seite die Studienlage kritisiert, aber auf der anderen Seite so eine schlecht gemachte Studie dann als Reißer und Aufmacher auch irgendwie dann so darstellt. Da möchten wir euch bitten, in den Shownotes, da verlinken wir euch auch dazu noch was, auch noch mal selbst zu recherchieren. Eigenermächtigung, auch hier ist gewünscht, recherchiert auch anhand unseres Podcasts. Auch ihr dürft uns kritisieren oder uns eines Besseren belehren. Auch da sind wir gerne bereit zuzuhören, apropos Labor und Petrischale. Da ging es auch nochmal darum, wie sieht es denn aus mit den multiresistenten Keimen? Angeblich soll es ja helfen, aber es ist ja nicht bewiesen.
Wurde doch so ein bisschen haben sie, glaube ich, gesagt, so ein bisschen bewiesen ist es, ne?
Ja. Und da, aber nur im Labor.
Ja, ja, klar. Das ist wiederum teilweise wahr. Ich habe daraufhin mein Superbuch, was ich gerne als Gymnastikunterlage nehme, weil es so dick ist, vom Professor wieder Buchbauer, also super engagiert, und seinem türkischen Kollegen, mit dem ich lange auf Facebook befreundet war. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Hüsnü Baser. Die haben ein Buch, ist mittlerweile, glaube ich, in der dritten Auflage rausgegeben. Und da habe ich jetzt in meiner ersten Auflage mal geguckt, wie lang die Tabelle ist, über Keime, welche Öle bei welchen Keimen wirksam sind. Die, ich kann ja nicht rechnen. Diese Tabelle ist von Seite 357 bis Seite 533 lang. Eine Tabelle. Und wir haben ja auch schon einen Podcast aufgenommen mit unserer Apothekerin, die wir so gut kennen, Dorothea Hamm, sozusagen die Überbringerin der Aromatogramme nach Deutschland aus der französischen Aromatherapie, wo es seit den 70er Jahren reichliche Aromatogramme gibt, unter anderem, ja, nicht erfunden, aber sozusagen breit bekannt gemacht unter Ärzten von dem Paul Bélaiche. Da habe ich auch das französische Buch zu. Also da gibt es Tonnen, wirklich Tonnen an Evidenz. Da kann man ein Leben lang verbringen, nur diese antibakterielle Evidenz zu lesen.
Ja, und es ist tatsächlich die Petrischale, in der dieses Aromatogramm quasi gemacht wird. Dort wird dann der Patient bekommt einen Abstrich, dieser Abstrich wird ans Labor geschickt, der kommt in die Petrischale, ganz vereinfacht ausgedrückt, die muss bebrütet werden. Und dann wird wie beim Antibiogramm getestet, welches ätherische Öl verursacht den größten Hemmhof. Je größer der Hemmhof, desto wirksamer, antibakteriell wirksamer oder antimykotisch wirksamer, auch bei Pilzen geht das ganz gut, ist dieses ätherische Öl. Und das wird heute praktiziert und zwar gar nicht selten. Und da hätten wir uns ein bisschen mehr fundiertes Hintergrundwissen erwartet in dem Podcast. Das wäre dann der Sache schon geschuldet gewesen, weil das kann man dann an sich aus der Petrischale wird dann von den entsprechenden Apotheken das entsprechende Medikament, in dem Fall ist es dann ein Medikament, hergestellt. Der Patient bekommt dieses Medikament. Das kann eine Einreibung sein, das kann eine Inhalation sein. Es kann auch mal eine Kapsel sein, etwas, was man innerlich nimmt, eine Waschlotion, eine Salbe. Und danach muss das gecheckt werden. Das heißt, es wird wieder ein Abstrich gemacht von der vormals besiedelten Stelle. Und dann kann man im Labor sehen, ob dieser Keim eben noch vorhanden ist. Und da müssen wir einfach auch nochmal sagen, das war nicht so ganz korrekt, was in diesem Podcast so rübergekommen ist. Ob es so gemeint war, wissen wir nicht. Wir können ja auch nur zuhören.
Ja, da können wir einfach verweisen auf das Buch von der Gruppe rund um die Dorothea Hamm, auch im Urban und Fischer Verlag erschienen. Es ist ja nicht irgendein Popel-Verlag und es ist kein Mickey-Maus-Heft, sondern da geht es richtig zur Sache. Also da einfach selber nachzulesen. Und ich fürchte, wir müssen langsam zum Schluss kommen und dass wir machen ja heute statt einem Extra-Tipp, zitieren wir ja, wer in den Knast kommt.
Ja, das auch. Wobei, Eliane, wir müssen vielleicht auch noch mal so zusammenfassend vielleicht etwas sagen. So grob zusammengefasst, wir haben uns gefreut über diesen Podcast auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war uns aber klar, wir müssen auch noch mal was dazu sagen, weil es einfach ein paar Ungereimtheiten aus unserer Sicht gegeben hat. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir vermuten, dass sich die beiden Jungs oder auch die Dame, die recherchiert hat, sich mehr mit den Hardcore-Anwendungen beschäftigt hat, also wirklich mit diesen unsäglichen Methoden, ätherische Öle anzuwenden, die wir jetzt mehrfach erwähnt haben, und sich ganz sicher nur wenig mit den wirklich seriös arbeitenden Aromapflegenden, mit den Pflegekräften, deren Herz an ihren Patienten hängt, die denen unglaublich viel Gutes tun wollen und die denen nicht schaden und die dann auch entsprechend weitergebildet sind. Und auch, wir haben auch Aromatherapeuten in Deutschland und wie wir eben schon erwähnt haben, oft sind diese Menschen mehrere hundert Stunden geschult und die wissen, was sie tun, und denen sollte man oder hätte man etwas gerechter werden können. Und auch, dass es keine Untersuchung der ätherischen Öle gibt, dass da einfach was auf den Markt geworfen wird und niemand weiß, was da drinne ist. Das stimmt eben auch so nicht. Seriös arbeitende Firmen, die haben Sicherheitsdatenblätter auch für die Kliniken, für den klinischen Einsatz der ätherischen Öle. Die müssen zur Verfügung gestellt werden. Da gibt es das Qualitätsmanagement in den Kliniken, die sich die auch genau anschauen. Da geht es um Mitarbeitersicherheit, um Patientensicherheit. Es gibt sogenannte gaschromatographische Analysen zu den einzelnen Chargen. Jede Charge wird genau angeschaut. Und gibt es Ungereimtheiten, kommt bei einer seriösen Firma auch so ein Öl nicht auf den Markt. Es wird auch nicht gemischt oder gepanscht, damit es besser und schicker wird und passt, sondern Da schaut man sich das ganz genau an. Es wird der Erntezeitpunkt angeschaut. Es wird geguckt, dass es möglichst biologisch angebaute Pflanzen sind oder wild gesammelte Pflanzen. Es werden von unabhängigen Kontrollstellen werden die entsprechenden Siegel, wie zum Beispiel Demeter oder Bio, vergeben. Und es gibt keine eigene Zertifizierungsstelle bei seriös arbeitenden Firmen. Das unterscheidet die nämlich auch von den amerikanischen MLM-Unternehmen, dass die sich selbst zertifizieren, dass die Zertifizierung quasi ein Label ist und keine unabhängige Stelle.
Das glauben die aber. Aber wenn man da mal recherchiert, wenn man ein paar Wörter Englisch kann, die nennen sich anders. Die sind auch ein paar Straßenkreuzungen weiter. Ich habe mir mal das adressentechnisch genau angeguckt. Aber interessanterweise sind dieselben Herren und Damen im Vorstand von der Zertifizierungsfirma und von der Anbieterfirma. Also da wird auch Schmu betrieben.
Und wie die Etiketten gestaltet sind in Deutschland, das ist ganz klar deklariert. Das hängt davon ab, wie ein Produkt zugelassen wird. Und wir haben nun mal die Möglichkeit, in Deutschland ätherische Öle sowohl als Bedarfsgegenstand, also für die Raumbeduftung, zuzulassen. Es gibt die Möglichkeit, die als Lebensmittel zuzulassen. Auch da haben wir zwei Firmen, die das machen. Und dann wird auch dementsprechend die Dosierung weitergegeben und dann haben wir viele Firmen, die ihre ätherischen Öle als Kosmetikum zulassen. Und je nachdem, wie sie zugelassen wurden, müssen die Etiketten gestaltet werden. Das ist keine Willkür.
Ja, das sind gesetzliche Vorschriften, absolut. So,
und jetzt schicken wir noch jemanden in den Knast, beziehungsweise wir haben uns amüsiert über den Knast.
Kurz noch zu den Inhaltsstoffen. Angeblich kann man bei einer dieser Firmen per Code die Inhaltsstoffe anschauen, aber das scheint nicht immer zu funktionieren. Wir wissen das, aber es funktioniert in vielen Fällen nicht. Ne? Genau, den Knast fand ich so originell. Die fragen sich, wer kommt denn jetzt in den Science Cops Knast? Und dann ist die Antwort, ja, ich würde sagen, diese ganzen Vertriebspartner, die Teil dieses Netzwerkes sind und dann in ihren Videos zum Teil schon wirklich große und leider auch übertriebene Versprechungen machen. Da würde ich sagen, ja, die können eigentlich schon in den Science Cops Knast kommen.
Also, da kommen die in Einzelhaft?
Oh Mann, also die ganze Sache kann man natürlich auch mit ein bisschen Humor und Augenzwinkern betrachten, aber ich bin eben auch happy, dass jemand das ganze Ding jetzt mal endlich beim Namen genannt hat und hoffentlich nicht allzu viele anwaltlich-gerichtliche Streitereien jetzt auf den Buckel bekommt.
Es gibt ja auch in den USA eine sogenannte Schadensdatenbank. Wir können die auch nochmal verlinken. Dort werden solche fahrlässigen Anwendungen, die zu Schaden geführt haben, dokumentiert. Und die ist gar nicht so klein, diese Schadensdatenbank, haben wir mit Schrecken eben festgestellt.
Es gab sogar zwei. Aber die Scylla, die eine geführt hat, die ist jetzt ziemlich alt und hat es irgendwie aufgegeben.
Wir haben diesen Podcast jetzt allerdings auch eine Woche vorgezogen. Normalerweise erscheint der Podcast nur im zweiwöchigen Rhythmus und wir haben uns gedacht, nein, wir können nicht allzu lange warten, sonst ist das Thema irgendwie wieder so abgekühlt und dann interessiert es auch niemanden mehr. Uns war es eben wichtig, dass wir noch ein paar Sachen klarstellen, darüber diskutieren und auch unser Lob aussprechen auf der anderen Seite. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dazu auch was sagt. Vielleicht habt ihr auch was dazu zu sagen. Auch gerne wieder über Feedback, über eure Erfahrungen. Denn denkt immer dran, Erfahrungen gehören mit zur Evidenz. Und nur durch diese Erfahrungen wird es vielleicht auch mal interessant, über das ein oder andere ätherische Öl oder Behandlungsverfahren eine Studie zu machen. Nur wenn es genügend Menschen gibt, die sagen, hier, das hat bei mir funktioniert, gibt es vielleicht irgendwann jemand, der sagt, kommt, lasst uns da mal Geld in die Hand nehmen. Das müssen wir wirklich auf eine seriöse Art und Weise wissenschaftlich dokumentieren. Und ansonsten unterstützt uns gerne weiterhin mit eurem Einkauf in unserem Shop und allem, was dazugehört, in den sozialen Medien. Ja, und ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich und wünsche euch weiterhin viel Freude mit der Aromatherapie und der Aromapflege.
Ja, ich verabschiede mich auch und bitte wirklich darum, bei solchen Feedbacks respektvoll und sachlich vor allen Dingen zu sein, weil bei YouTube kann man ja gut kommentieren, da geht es teilweise heiß her und teilweise so so unsachlich, so dümmlich. Also bitte einfach sachlich bleiben. Das wäre schon sehr angenehm. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Sagt tschüss, die Eliane.
Tschüss, sagt die Sabrina. Bis dann.